Ich lese die Schilderung des Pfingstereignisses nach der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. In Jerusalem aber wohnten Juden, gottesfürchtige Männer aus jedem Volk unter dem Himmel. Als aber dieses Getöse sich erhob, lief die Menge zusammen und sie wurde verwirrt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Es erstaunten aber alle, verwunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle, die hier reden, Galiläer? Und wie hören wir, jeder in seiner eigenen Sprache, in der er geboren ist, Parther und Meder und Elamiter, und die, welche Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die Gebiete Libyens, bei Kyrene bewohnen, und die hier weilenden Römer, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Zungen von den großen Taten Gottes reden. Sie erstaunten aber zum anderen und sagten zueinander: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Sie sind voll süßen Weines. Liebe Gemeinde, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist das größte und gewaltigste Ereignis seit der Schöpfung der Welt. Seit der Hauch Gottes den Menschen zum Menschen machte. Die Geburt des Kindes in Bethlehem wäre unbeachtet geblieben als eine Geburt unter Millionen. Vielleicht oder gar noch weniger, wie wir eine Geburt bekannt geben. Die Worte und Taten des Mannes von Nazareth wären Episode geblieben, in irgendeinem Winkel der Welt. Sein Sterben am Kreuz wäre untergegangen in dem Meer von Tränen und Schmerzen, Leiden und Qualen von Millionen Kreuzen auf dieser Welt. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen als ein persönliches Erleben wäre private Erinnerung geblieben, die man vielleicht einmal den Enkelkindern erzählte am Abend. Der Name Jesu Christi wäre vergessen worden in der Menschheitsgeschichte. Aber es kam anders, ganz anders, unberechenbar anders. Und der Grund dafür ist das weltweite Ereignis der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es war ein Ereignis, das die Geschichte der Menschheit vorwärts trieb in Licht und Schatten. Eine Kraft war in die Welt gekommen, die die Welt unruhig machte und sie immer wieder erschütterte bis heute. Und sie nicht zur Ruhe kommen lassen wird, bis die Menschheit die Reifung erreicht hat, die ihr Sterben zur Erfüllung des Lebens macht und die neue Schöpfung hervorbrechen lassen wird. Nach dem Zeugnis der Bibel ist die Ausgießung des Heiligen Geistes ein weltweites Ereignis. Es geschah damals auf der ganzen bewohnten Erde. Wahrgenommen und aufgenommen aber wurde es zu jener Zeit nur in Jerusalem. von einer Handvoll Menschen, die mit Jesus gegangen waren von Anfang an. Nachdem Jesus sich von ihnen verabschiedet hatte auf dem Ölberg, in jener Art und Gestalt, waren sie hilflos und für die Umwelt bedeutungslos zurückgeblieben. Preisgegeben einem Auftrag ohnegleichen, aber ohne jede Chance, ihn zu erfüllen. In ihrer Hilflosigkeit nahmen sie eine Ergänzungswahl vor, wie manche sich wohl erinnern werden. Eine Wahl, die gar keine Wahl war. Nicht einmal dazu hatten sie die Kraft zu wählen. Ihr Handeln war typisch für jenes uralte, hilflose, religiöse Ritual. Sie beteten und warfen das los und hofften, das sei dann Gottes Wille. Es fehlte ihnen jede Fähigkeit und Kraft und Vertrauen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Nur eins hielt sie zusammen, die Weisung Jesu zu warten auf die Kraft, die verheißen war. Was dann geschah, unterschied sich von allem, was je zuvor in der Menschheitsgeschichte im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist erlebt worden war. Es ist keineswegs so, dass der Heilige Geist neu war in der Menschheitsgeschichte. Immer wieder haben Propheten und auch Prophetengruppen Geisterfahrungen gemacht, die sie teilhaben ließ an jenem großen, unsichtbaren Geheimnis Gottes, seiner Gedanken und seiner Gegenwart. Die stärkste Konzentration des Heiligen Geistes finden wir in der Person Jesu. Und die Bibel schildert, als er vom Heiligen Geist erfüllt wurde, war es jener Zeitpunkt seines Lebens, der ihn über die Grenze seines privaten, familiären Lebens hinausführte, über sein Dasein als Zimmermannssohn und ihn zum Lehrer Israels machte. Aber er stand allein. Die Menschen spürten und hörten und fühlten und schmeckten und erlebten die Kraft Gottes durch ihn. Aber sie erkannten ihn nicht. Von wenigen kurzen Augenblicken abgesehen, haben auch die Jünger ihn nicht erkannt. Fasziniert lernten sie von ihm, was sie nicht verstanden. Und ihn erkannten sie nicht. Sie erlebten Jesus im Dämmerlicht einer neuen Schöpfung. Aber jetzt, mit Pfingsten, standen sie im vollen Licht eines neuen Schöpfungstages. Jetzt erkannten sie ihn. Und jetzt erkannten sie mehr, als sie verstanden und wussten. Was sie jetzt erlebten, warf Licht auf das, was Jesus sie gelehrt hatte, was sie an Jesus gesehen hatten. Und es ging über ihr Wissen hinaus. Nun warfen sie nicht mehr das los und beteten. Nun wussten sie zu wählen und zu entscheiden. Und jetzt hatten sie auch die Kraft, anderen zu sagen, entscheidet selbst, wählt euch die Leute, zu denen ihr Vertrauen habt. Das Ereignis hatte unmittelbare Auswirkungen, die von nun an in der Geschichte des Reiches Gottes immer wieder zu beobachten sind. Es sind drei Aspekte, die ich in dieser Geschichte jetzt betrachte, die zweifellos sehr, sehr viel mehr Aspekte in sich schließt. Drei Auswirkungen, die zu beobachten sind, will ich nun mit Ihnen anschauen. Das erste: Es wird berichtet, dass sie von den großen Taten Gottes redeten. Zweitens wird berichtet, dass das Verwirrung, Verwunderung, Erstaunen und Ratlosigkeit ausgelöst hat und in die Frage einmündete, was soll das bedeuten? Und das Dritte, die Geschichte, das Ereignis hat vernichtendes Urteil ausgelöst. Zum Ersten. Von den großen Taten Gottes haben sie geredet als Auswirkung des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist. Das haben, logischerweise, bereits die Propheten gemacht. Ja, das kennzeichnet den Propheten, den geisterfüllten Menschen, indem er die Ereignisse deutet und sieht als Taten Gottes. Jedes Ereignis im Leben können Sie verschieden deuten, zigfach deuten, untersuchen auf seine, zum Beispiel, Dauerhaftigkeit, auf die Auswirkungen in diese Richtung und in jener Richtung. Sie können es mit naturwissenschaftlichen Augen betrachten. Sie können es mit geschichtlichen Augen betrachten. Sie können es mit psychologischen Augen betrachten oder mit theologischen Augen, ganz verschieden. Was den Propheten kennzeichnet, ist, dass er Ereignisse sieht und deutet als Handeln Gottes. Und zwar, indem Gott verherrlicht wird. Dabei werden gute, hilfreiche, schöne Ereignisse, aber auch ärgerliche, schwierige, verletzende, ja tödliche Ereignisse beschrieben als Gottes Handeln. Indem sich etwas in diese Welt hinein kundtut, von Gottes Wesen, Personhaftigkeit. Wenn ich sage, dass jene Menschen von Gottes Geist erfüllt Ereignisse deuten als Gottes Handeln, ist das nicht ein krankhaftes Deuten der Ereignisse, etwa in dem Sinne, dass man das Rauschen der Blätter gleich als Gottes Handeln deutet, jeden Vogelschrei oder den Lauf der Sterne. Gottes Handeln wird immer wieder gesucht dort, wo die Menschen zu schnell die Ereignisse einordnen wollen in der Natur, im natürlichen, erklärbaren Verstehen. Gottes Handeln wird gedeutet dort, wo das Verstehen an seine Grenze gerät. Und die wird respektiert. Es wird verstanden, so viel zu verstehen ist. Und wo das Verstehen an die Grenze gerät, greift es nicht in dieser typisch Menschengeist-Überheblichkeit hinweg und erklärt alles, weil einfach alles erklärt sein muss, sondern bleibt stehen. Und deutet ein Geheimnis, das sie vielleicht nicht, noch nicht versteht, als Gottes Reden in unser Leben. Dabei geht es nicht einfach darum, Gottes Absichten, Pläne und Gedanken zu verstehen, also was Gott alles will, sondern da geht es vor allem darum, das Ereignis zu deuten als ein sich offenbaren Gottes selbst, seiner Personhaftigkeit selbst. In der Bibel handelt nicht einfach Gott. Das ist keine Kunst, im Leben alles als Gottes Handeln zu erklären. Alles, was man nicht versteht, hat der liebe Gott gemacht. Kein Wunder ruft das die anderen auf den Plan. Die sagen, nein, das haben wir Menschen gemacht. Es geht nicht um das Was, das bleibt immer vielfältig deutbar. Es geht um den Wer. Es geht wie bei Jesus nicht ums Wunder, sondern um den, der sich in diesem Ereignis mitteilt. Alles Handeln ist vieldeutig, auch das Handeln Gottes. Alles Erleben, das wir Menschen wahrnehmen, ist vieldeutig. Das Geheimnis ist die Selbstmitteilung Gottes, die dem Menschen begegnen will und sagen will, du bist du, weil ich Gott, ich bin. Und ich will dir das Herz öffnen und den Geist und den Sinn. Und von dort her dir die Zusammenhänge deines Lebens deuten für dich. Der Geist Gottes im Geist erfüllten Menschen verherrlicht Gott. Nicht den Menschen, nicht die Geschichte, nicht die Dinge, sondern Gott. Das war das Geheimnis Jesu Christi. So hat er vom Vater gesprochen und mit dem Vater gelebt. Nun aber geschieht etwas einschneidend Neues. Es kann nicht nur darin bestanden haben, dass jene Menschen, ob 12 oder noch ein paar mehr dabei, mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Während jene von diesem Geist erfüllt waren, musste unter jenen anderen, die zuhörten, etwas gegenwärtig gewesen sein, was es vorher noch nicht gab. Nicht nur bei den Redenden war der Geist ausgegossen, auch bei den Hörenden, in denen er vielleicht nicht oder noch nicht innewohnte. Aber zwischen den Redenden und den Hörenden war der Geist, und das war neu. Es heißt, wir hören sie in unseren Zungen reden. Das heißt, wir hören sie in unserer Sprache sprechen. Das ist entscheidend neu. Ohne dieses Ereignis gibt es kein weltweites Christentum, höchstens weltweite christliche Diktatur. Das war nämlich das Handicap der Propheten. Sie waren mit Heiligem Geist erfüllt und sahen die Geheimnisse Gottes. Und die, denen sie sie sagten, die hörten zu und verstanden nichts. Dann blieb ihnen nur der blinde Gehorsam. Gehorsam ohne Geist. Gehorsam ohne Liebe. Gehorsam ohne Einsicht. Manche nennen das den höchsten Gehorsam, den ohne Einsicht. Es ist eine Tragödie. Gehorsam seit der Ausgießung des Heiligen Geistes kann nie mehr Kadavergehorsam sein im Namen Gottes. Nie mehr blinder Gehorsam sein im Sinne von Uneinsichtigkeit und Lieblosigkeit. Es beginnt ein Neues. Der Heilige Geist beginnt sein Werk in den Hörern selbst, in denen, die er die Taten Gottes in ihrer eigenen Sprache hören lässt. Es ist nicht mehr die Sprache des Propheten, es ist nicht mehr die Sprache des Petrus. Petrus spricht in der ihm vom Geist gegebenen Sprache, aber die Hörer hören jeder in ihrer eigenen Sprache. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, dass die Menschen durch Gottes Wort, dass der Mensch durch Gottes Wort in seinem eigenen Herzen zur Person wird und nicht einfach zur Kultur, Familie, Volk und Kollektiv und durch diese Kräfte bestimmt wird. Es ist eine Voraussetzung geschaffen. Liebe Gemeinde, der Heilige Geist ist jedem von euch nahe, wie immer ihr darüber denken mögt, was immer ihr von ihm erlebt haben mögt, wie immer ihr über ihn zweifeln oder an ihn glauben mögt. Es gibt keinen Ort der Welt, in dem ein Mensch atmen könnte, einen Schritt tun könnte, ohne dass der Heilige Geist ihm nahe wäre. Ob im Westen oder im Osten, ob im Süden oder im Norden. Wir sind nicht Bringer des Heiligen Geistes. Es ist in meinen Augen ein zutiefst tragisches Missverständnis, zu glauben, dass man den Heiligen Geist durch Menschen weitergeben könne. Denn das würde wiederum den Heiligen Geist der Willkür der Menschen unterwerfen und der Begrenzung der menschlichen Person. Und das ist durchbrochen mit diesem Ereignis. Bevor jemals ein Mensch Gottes erfüllt mit dem Heiligen Geist einem anderen begegnet, ist der Heilige Geist beim anderen gewesen. Ist ihm nahe. Niemand von uns kann den Geist Gottes bringen. Niemand. Er kann nur selber mit ihm rechnen. Sich selber ihm öffnen. Selber in ihm leben. Aber niemals ihn bringen. Denn bevor wir ihn bringen könnten, ist er da. Seit 2000 Jahren. Ausgegossen. Unser Leben wurde gezeugt. Unser Leben wurde geboren. Im Heiligen Geist. Er war uns nah. Bei unseren Vätern und Vorvätern. Er ist das Geheimnis unserer Lebensgeschichte. Aber nicht nur unserer. Auch jener anderer Kulturen und anderer Religionen. Er ist da. Wie weit er innewohnend den Weg in Geist und Herz von Menschen gefunden hat. Wie weit es geschehen ist, dass die Dunkelheit religiöser Angst erhellt worden ist durch den Heiligen Geist, ist eine ganz andere Frage. Vielleicht sind wir nicht die richtigen Menschen, um die anderen Religionen zu richten und zu verstehen. Es sei denn, wir würden erkennen, wie viel Dunkelheit in der christlichen Religion über den abendländischen Völkern ruht. Und wie wir befangen sind in der religiösen Angst. Die Voraussetzung ist geschaffen, dass Menschen herausgerufen werden aus den kollektiv bindenden Kräften ihrer Kultur, ihrer Familiengeschichte, ihres Volkes und zu Persönlichkeiten und Personen werden, gestaltet durch das Wort Gottes, das der Geist in ihnen schafft, indem er sie in ihrer eigenen Sprache hören lässt. Und das ist unsere einzige Chance. Ich hoffe, Sie verstehen, eigene Sprache ist jetzt nicht Mundart gegen Hochdeutsch oder umgekehrt, ist nicht Französisch oder Englisch. Ein jedes von uns hat seine Sprache, die Sprache seines Herzens, eine unvergleichliche, unwiederholbare persönliche Sprache. Und es sei denn, wir hören ihn in unserer, in meiner Sprache reden, bleibt unser Geist im Dunkeln. Damit also auch ist die Voraussetzung gegeben, dass die Gemeinde Jesu Christi werde. Denn nicht nur herausgerufen werden, sondern neu zusammengerufen werden, ist ganz offensichtlich das Geschehen. Es ruft heraus und ruft zusammen. Neu zusammen. Von nun an sollen nicht mehr wenige herrschen über viele. Wenige mit ihrem Wissen von Gott und ihrer Erfahrung von Gott über andere. Von nun an soll das Wissen der wenige über Gott ein Rühmen und Deuten von Gottes Taten sein. Und sie sollen es überlassen, was der Geist ihren Hörern sagt. Und sie müssen es überlassen und darauf verzichten, den Weg ihrer eigenen Worte zu verfolgen bis in das Herz des anderen und dort noch zu regieren. Das bedeutet Ausgießung des Heiligen Geistes. Was könnte für ein Aufatmen durch unsere Reihen gehen, ihr Lieben? Was könnte für ein neues Licht auf Schmerzen fallen? Für ein neues Licht auf Einsamkeit fallen? Auf das Kämpfen und Ringen des Einzelnen in seinem Leben. Was könnte für ein Licht fallen auf uns, die wir im Zweifel oft stehen, soll ich mich so verhalten, soll ich mich so verhalten? Welcher Gruppe soll ich mich anpassen, damit ich akzeptiert bin? Unser Herz ausgerichtet, wach, horchend. Was sagt er mir in meiner Sprache? Das ist mein Gericht und meine Gnade. Das ist mein Leben. Das ist mein Geheimnis Gottes. Und es wird zusammengefügt in der Ekklesia, in der Gemeinde, nicht durch mein Wissen und Können, nicht durch meine Macht und Fähigkeit, sondern durch ihn. Er macht das Unscheinbare zur Hilfe und zum Heil. Er erniedrigt die Großen und Mächtigen und erbarmt sich der Niedrigen und Gedemütigten. Was wäre damit geschehen, wenn nur die Rollen wechseln, wenn die Gedemütigten später die Mächtigen wären? Die Hölle wäre nur schlimmer. Nein, wenn auf dem Weg der Entmachtung des Mächtigen nicht etwas geschieht, dann ist der entmachtete Mächtige ein schlimmerer Tyrann als je zuvor. Und er wird neue Macht finden. Und wenn das Einzige, was passiert, dass der Gedemütigte auf den Thron kommt, dann haben wir die Diktatur der Gedemütigten. Und die ist furchtbar. Sie werden sich rächen auf dem Thron für ihre Demütigungen. Mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Nein. Um Erhöhen und Erniedrigen alleine geht es niemals. Es geht um das, was passiert auf dem Weg der Wandlung. Es geht um das, was im Herzen geschieht, das Hören der Sprache Gottes und ein neues Gefügtsein in dieser Welt geschieht. Ein neues, herrliches, staunendes Entdecken, dass ich um meine Macht nicht mehr bangen muss. Ein staunendes Entdecken, dass ich mich in meiner gedemütigten Situation nicht mehr verkriechen muss. Als ein von Gott gewürdigter Mensch muss ich mich auf die Macht nicht mehr verlassen, die mir Menschen und diese Welt geben kann. Als ein von Gott gewürdigter Mensch muss ich nicht mehr im Winkel bleiben als ein Gedemütigter. Er führt mich heraus in die Neuheit der Gemeinschaft. Das Miteinander zu leben und zu üben, ist die hervorragende Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi, die sich nach seinem Namen nennt. In diesem Geist, liebe Gemeinde, wird gepredigt. Es ist die einzige Art, im Heiligen Geist zu predigen, die einzige. Nämlich, dass der Prediger in der ihm gegebenen Sprache spricht. Und der Hörer in der ihm gegebenen Sprache hört. Nicht Diktat. Es gibt keine direkte Beziehung. Es gibt kein direktes Weitergeben von mir zu Ihnen. Es gibt nur jenen, wenn Sie so wollen, in Anführungszeichen Umweg über den Heiligen Geist, der gegenwärtig ist. Lasst euch nicht verwundern, wenn auch anderes geschieht. Einerseits zeigt dieses Ereignis ja, das wäre jener zweite Punkt, Attraktivität. Die Menschen kommen, erstaunt, da passiert was, sie kommen gelaufen. Es entsteht auch Verwirrung, Erstaunen, Ratlosigkeit und jene Schicksalsfrage, was soll das bedeuten? Das ist unsere Schicksalsfrage. Im Blick auf unser eigenes Leben, Erklärbares und Unerklärbares, was wir verstehen können und was wir nicht verstehen können, immer wieder die Frage, was soll das bedeuten? Es ist die Schicksalsfrage, an der in unserem Herzen vielleicht das Vertrauen erwacht, Geist, komm in mir wohnen. Etwas, was die Menschen in ihrer Geschichte nie so richtig glauben wollten, vielleicht nicht zuletzt darum, weil es die Kirche auch anders gelebt hat, der Heilige Geist bricht nicht in dein Leben ein gegen deinen Willen. Als Wesenszug Gottes trägt er die Würde des tiefen Respektes vor der Person. Du magst kämpfen, schreien, zweifeln, fluchen. Er kommt nicht und nimmt es dir weg. Er will gebeten sein. Nicht, weil er sich nicht gut genug wäre, sondern weil er weiß, dass der Weg in die Mitte der Person des Menschen nur durch die Tür geht und nicht durchs Fenster. Nur durch die Tür, die der Mensch öffnet und sagt, komm herein, ich erwarte dich. Ich bitte dich, komm in mir wohnen. Ich will es wagen, dir zu trauen, wachsend in meinem Leben. Das ist die Chance der Frage, was soll das bedeuten? Und auch das andere gilt es wohl nicht zu überhören. Das vernichtende Urteil. Es war kurz und bündig und ganz undifferenziert. Die sind betrunken. Die wissen nicht, was sie sagen. Tja, woher wussten die das wohl, dass jene betrunken waren? Ist das nicht interessant? Sie sind voll süßen Weins. Petrus steht nachher auf und versucht mit einer rührenden Logik zu sagen, Leute, wie können wir betrunken sein, ist doch noch so früh morgens. Es gibt Leute, die bringen das auch fertig. Ich bin nicht sicher, ob das das Argument entkräftet. Aber immerhin, Petrus hat es versucht, redlich. Jenes vernichtende Urteil, mit dem wir Menschen uns immer wieder vom Leben Gottes trennen. Es ist oft die einfachste logische Erklärung. Wie einem Menschen zumute sein mag, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann nur einer kennen, der erlebt, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und der andere kann es nicht wissen. Er wird fragen und vielleicht urteilen. Es gilt also, im Blick auf dieses Urteil behutsam zu sein im eigenen Leben, in der eigenen Deutung der Dinge. Und vor diesen vorschnellen Antworten sich zu hüten. Es gilt aber auch, wenn man es wagt, den Geist Gottes in sein Leben aufzunehmen, damit zu rechnen, dass einem dieses Urteil trifft, auch wenn man verzweifelt sucht, sich zu verteidigen. Das ist ja nicht verboten, auch wenn es meistens nichts nützt. Denn das Geheimnis, das Herz zu öffnen und die vernichtenden Urteile zu verändern, bleibt jener Kraft vorbehalten, die über uns hinausgeht. Kein Argument wird jenes Urteil zum Schweigen bringen, das verständnislos stehen bleibt vor Gottes Handeln und Offenbaren. Aber lasst uns mit Freude und großem Vertrauen den Weg gehen im Horchen auf jene Sprache, unsere Sprache, in der er sich uns mitteilt. Dort liegt das Leben. Amen. Es ist ein gutes Bewusstsein, Herr, dass du, Geist des Lebens, uns umgibst. Wo wir gehen und stehen, wo wir liegen, umgibst du uns von allen Seiten. Ob wir an dich denken oder dich vergessen, umgibst du uns von allen Seiten. Ob wir einen vertrauten Ort aufsuchen oder von uns vor einem Unbekannten fürchten, Du bist dort, ehe unsere Füße uns dorthin tragen. Ausgegossen bist du über alles Fleisch. Deine Kraft wirkt in dieser Geschichte mehr als wir denken und verstehen. Auch dort, wo wir es gar nicht mehr verstehen und es nicht zusammenbringen können, dass es dein Geist gewesen ist, der Impulse gegeben hat, Zeichen deiner Gegenwart, deines Heils, und wir alle davon profitieren. Gnadenvoll hast du gewirkt in der Geschichte und die Konturen schärfer werden lassen als je zuvor, zwischen Licht und Finsternis. Herr, du weißt, wie oft die Angst uns beschleicht vor der Zukunft, die Angst vor der Geschichte, wie sie weitergehen könnte und ob sie weitergehen würde, die Angst ums persönliche Schicksal von uns und unseren Kindern. Dein Geist belebt diese Welt und du treibst sie vorwärts zur Reifung. O Gott, treibe unser Leben zur Reifung, zum Heil. Sprich die Sprache, die unser Herz versteht. Komm zu uns und wohne in uns, soweit wir es wagen, dich darum zu bitten. Du wirst die Geduld behalten, wenn wir es nicht oder noch nicht wagen, dich zu bitten. Hilf, dass wir sie selbst nicht verlieren. Und wenn wir uns schämen, wie wir immer wieder uns in den Chor derer stellen, die Urteile sprechen. Du redest mit uns. Erhalte in uns doch wenigstens die Frage, was soll das bedeuten? Die bohrende Frage, damit ein Spalt unseres Herzens offen bleibe, um die Sprache deiner Liebe zu hören, in einem Augenblick der Gnade und Vertrauen zu fassen, zu diesem deinem unverwechselbar persönlichen Wort. Das Leben bedeutet die Fülle in dieser Zeit und für deine neue Schöpfung, die du begonnen hast. Amen.